Der Titel dieser Predigt ist Der Durchbrecher. Liebe Glaubensgeschwister, das Wort Gottes sagt uns im 2. Korintherbrief, wir haben das schon oft gehört, zur angenehmen Zeit habe ich dich erhört und am Tag des Heils dir geholfen. Siehe, jetzt ist die angenehme Zeit, siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Und nun sitzen wir heute auch wieder als Gemeinschaft vor Gott in Christus zusammen und befinden uns exakt in diesem Jetzt, in diesem Tag des Heils. Und nicht ein Mensch, sondern Gott hat ihn so bezeichnet. Und es ist eine wunderbare Sache, nicht wahr? Der die Zeit geschaffen hat, der hat jedem Tag seiner Gnade dieses Prädikat verliehen, die angenehme Zeit. Und er, der Schöpfer selbst, definiert auch den heutigen Tag als einen Tag des Heils. Und das adelt jetzt diesen Moment, diese Stunde, den heutigen Tag, hebt den Himmel hoch, hebt ihn unendlich weit über unser Denken, Meinen und Empfinden hinaus, über alles, was uns plagt und was in uns jetzt vielleicht noch seine Stimme erheben will. Gott ist gegenwärtig. Und jetzt weiß ich natürlich nicht, in welcher Stimmung du heute hergekommen bist aus deinem Alltag heraus und wie der Zustand deiner Seele derzeit beschaffen ist, welche Gedanken du jetzt hegst, jetzt in deinem Herzen, wie du über deine Gotteskindschaft jetzt in diesem Moment denkst, über deine Nachfolge hinter Christus her, über das Überwinderleben, ob du von dir selber enttäuscht und frustriert bist, oder ob du innerlich jauchzend die Fußtapfen Jesu ganz deutlich vor dir siehst. Es steht uns ja selten ins Gesicht geschrieben, wie nahe oder ferne uns die Zusagen Jesu in dieser Stunde scheinen und wie unser Herz und unser Wandel vor Gott beschaffen ist. Es kann ja sein, dass jemand unter uns von zu Hause einen aufgewühlten Zustand mitgebracht hat, der von einer Streitsituation herrührt oder der auf dem Weg entstanden ist, oder ob jemand umständehalber wegen einer Zeitnot jetzt innerlich sehr gestresst ist. Es wird in manchen Herzen eine Unruhe vorhanden sein, vom Gewissen her, vielleicht eine richtige Angst, eine innere Not. Nur der Herr sieht sie alle, unsere Herzen, jetzt. Jetzt in dieser Zeit, von der er sagt, dass er sie für uns angenehm gemacht hat an diesem heutigen Tag seines Heils, da heben wir doch jetzt unsere Augen auf. Von sich aus wird unsere Seele ja nicht zur Ruhe kommen, nicht wirklich. Denn es ist eine zähe Angelegenheit, wenn unser innerer Mensch einmal in Unruhe versetzt worden ist. Und dazu sagt uns ein warnendes Wort an die Gläubigen im Brief an die Hebräer: Darum wurde ich zornig über jenes Geschlecht und sprach: Immer gehen sie in ihrem Herzen in die Irre. Und sie haben meine Wege nicht erkannt, so dass ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Habt Acht, ihr Brüder, dass nicht in einem von euch ein böses, ungläubiges Herz sei, das im Begriff ist, von dem lebendigen Gott abzufallen. Ermahnt einander, vielmehr jeden Tag, solange es heute heißt, damit nicht jemand unter euch verstockt wird durch den Betrug der Sünde. Ist nun aber Unruhe eingekehrt in unsere Herzen, dann ist sie ein Warnhinweis, der uns bewusst macht, der Friede ist weg, der Friede Christi ist weg. Und dann ist es höchste Zeit, still zu stehen und ihn zu suchen, der unser Friede ist. Ja, wir können alternativ auch versuchen, die Unruhe und den Unfrieden zu verdrängen oder wenigstens einzudämmen. Vielleicht probieren wir sogar, den Stress, unsere Zeitnot zu ignorieren, die uns dauernd im Bann hält. Aber unsere Seele wird dabei doch nicht ruhig, solange wir mit uns selbst beschäftigt sind und auf uns schauen. Wir möchten ja gerne glauben, was Gottes Wort sagt von diesem Moment, von dieser Stunde. Es ist die angenehme Zeit, es ist der Tag des Heils, wir wissen. Aber der tiefste Grund unseres Herzens sagt uns heute vielleicht etwas anderes. Wir sind ja zu solchem Glauben nicht in der Lage von uns aus, nicht fähig, wenn wir Christus aus den Augen verloren haben. Der Glaube ist die Gabe Gottes und die hängt unmittelbar zusammen mit seiner unaussprechlichen Gabe, mit seinem Sohn. Und die Kürze werden ihr ja wieder draußen im Alltag stehen oder zu Hause. Die Schmerzen werden sich wieder melden, die Ängste, die Termine, der Druck in der Arbeit und in der Familie. Und wir können unsere unruhige Seele weiter nicht stillen, solange wir den Blick von uns selbst und von all dem, was uns so bewegt, nicht abwenden werden. Habt ihr euch nicht auch schon öfter gefragt, ja, hat Christus uns wirklich frei gemacht? Na, die Antwort wäre ja. Die Bedingung ist, in ihm bleiben und unentwegt auf ihn schauen. Vor kurzem habe ich einen Rundschreiben meines lieben Bruders gelesen. Da drinnen ist geschrieben, dass 90% der Reichsgottesarbeit nichts bewirkt an den Gläubigen, denn das diene bestenfalls nur ihrer Unterhaltung. Und ich meine, er hat recht. Das, was sich offensichtlich in den Herzen abspielt, ist eher eine Sache des Interesses an Gott als die Auswirkung unserer Kindschaft, von deren Macht bzw. Recht er spricht. Und daher dann die von Gott zugelassene Unruhe. Sie soll uns zum Sohn ziehen, soll uns wieder zum Sohn ziehen. Und er selber, Gott, rückt nämlich bis heute nicht ab von dieser seiner Aussage. Heute ist der Tag des Heils. Heute, jetzt an diesem Sonn- oder Feiertag, genauso wie am Werktag, auch in der Stunde des Streits und Unfriedens, mitten in all deiner Zeitnot. Und insofern wir jetzt stille werden vor ihm, und es ist uns ja wegen diesem seinem Wort tatsächlich möglich, vor ihm können wir still werden, nicht aber vor den Umständen, nicht vor unseren Sorgen, nicht in unserer Zeitnot, nicht vor den Schmerzen, nein, vor ihm, unserem Herrn, vor ihm, der uns jetzt auch sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Dann können wir wieder hergestellt werden. Und es ist nur möglich durch sein Überwinderleben in uns, und zwar im Hinwegschauen, so steht es ja wortwörtlich im Hebräerbrief, im Hinwegschauen auf seine Person. Jeder Blick woanders hin wird uns erneut knechten, denn ohne die Gegenwart und das Überwinderleben Jesu bleiben wir dem Reich Gottes fern. Was sich also tagtäglich abspielt in unseren Herzen, wenn wir Christus aus dem Blick verloren haben, das ist Gottes warnende Diagnose an unseren abfallenden Herzen, die er uns absichtlich und deutlich aufzeigt und uns wirksam spüren lässt, gegenüber seiner heilsamen Feststellung, jetzt ist die angenehme Zeit, jetzt ist der Tag des Heils, aber glaubt ihr nicht, dann bleibt ihr nicht. Also, wie wird das Heil unserer Seele in der Praxis wiederhergestellt? In eben nichts anderem als im Hinwegschauen auf Christus, auf seine Person, auf seine Vortrefflichkeit, auf seine Kostbarkeit und auf seine Schönheit vor Gott. All die Dürre und Armut in uns entsteht ja immer dann, wenn wir von ihm wegschauen. Nicht, dass er uns dann verlassen hätte, nein, wir haben ihn verlassen in den praktischen Dingen des Alltags. Und daher rührt dann unser armseliger Sünderzustand, unser Getriebensein, unsere rastlose innere Unruhe mit dem üblichen Resultat der Sünde. Wir werden ungenießbar, mürrisch, nervös, unduldsam, lieblos und unbarmherzig. Gott aber hat uns gerettet aus alledem. Er hat uns für sich abgesondert in seinem Sohn. Nicht aber für einige wenige isolierte, spezielle Momente, wie für diese Versammlung jetzt zum Beispiel, oder für unsere stille Zeit, oder für ein geistliches Gespräch. Denn wenn wir, was ja viele tun, versuchen, gewisse Stunden zu reservieren für unser Glaubensleben, dann werden wir auch automatisch versuchen, aus unseren Erfahrungen in diesen für uns heiligen Stunden zu leben. Das bewirkt vor Gott aber kein Überwinderleben, schon gar nicht im Alltag. Und der Erfolg wird trotz all unserem Bemühen nur der sein, dass die Menschen in uns nichts anderes sehen werden als einen Spinner, der von Christus wohl den Namen an sich trägt, sonst aber nichts. Und von daher kommen die innerlich so zerrissenen und oft viel komplizierteren Leute in den christlichen Kreisen, als es draußen in der Welt gibt, denn Gott lässt sich nicht spotten, was seinen Sohn betrifft. Und das macht er auch deutlich sichtbar an uns. Das Leben des Christus für uns und in uns, das ist ja kein Spiel. Das geht nicht so leichtfertig nebenher. Das ist Gottes tiefster Ernst, der alle Bereiche unseres Daseins ausfüllt bis in alle Ewigkeit. Und wer meint damit spielen zu können, wer meint das leicht nehmen zu können, der wird sich eines Tages wiederfinden, wo er nicht hin wollte. Das muss einmal gesagt sein. Die psychiatrischen Kliniken sind ja Zeugen der großen Zahl von gescheiterten Christen, die den Ernst des wunderbaren Evangeliums Gottes zu leicht genommen haben. Und es ist schrecklich, den Ernst und die Liebe Gottes herunter zu dividieren auf ein religiöses Hobby, das man so nebenher treibt. Und nur mal eine Frage dazu. Überlegt, beobachtet einmal, halten sich die Christen, die ihr kennt, herunter zu den geringen Dingen oder trachten sie nach hohen? Und was ist das Ergebnis? Der Geist Gottes, er macht den Menschen normal. Der bringt weder Spinner noch Schwärmer noch Leichtfertige hervor. Die Norm des Geistes, die ist allein Christus. Genug Grund zur Umkehr, zu dem Überwinderleben Jesu, das Gott uns im Alltag darreicht, nicht wahr? Sonst kommen wir dorthin, wo Gott uns nicht haben will. Und damit wäre unser ganzes Bestreben für die ewige Zukunft vergeblich und verkehrt gewesen. Unsere innere Unruhe, unsere Nervosität, unsere Lieblosigkeit und Undankbarkeit ist also eine deutliche innere Warnung Gottes, dass wir von Christus abgewichen sind. Abgewichen mitten in der angenehmen Zeit. Akkurat abgewichen am Tag des Heils. Abgewichen in der Zeit der Gnade und Hilfe Gottes. Abgewichen ins Abnormale. Betrachten wir dazu ein Wort Jesu an seine Jünger, das seinen Ernst der Nachfolge aufzeigt. Da steht in Markus 10, Jesus aber sprach zu ihnen, ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, womit ich getauft werde? Und sie sprachen zu ihm, wir können es. Jesus aber sprach zu ihnen, ihr werdet den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, womit ich getauft werde. Fragen wir uns also, wollen wir ihn trinken, den Kelch des Leidens in der alltäglichen Arbeit, im Schweiß unseres Angesichts, in der Schmach Christi, außerhalb des Lagers? Wollen wir, die wir uns ja haben taufen lassen, die wir uns untertauchen ließen im Wasser, wollen wir den Tod, das Mitgekreuzigtsein im Alltag, das Nichtssein vor Gott und der Welt im Alltag akzeptieren, in der Familie, in der Gemeinschaft, am Arbeitsplatz? Halten wir uns tatsächlich herunter zu den geringen Dingen oder wollen wir retten für uns, was zu retten ist, an Ehre und Ansehen, an Beliebtheit und Anerkennung? Halten wir uns wirklich für mitgestorben, so dass andere sich verwundern, weil das Wesen Christi Gestalt gewonnen hat in uns, das ja nicht zu dieser Welt passt? Haben wir den Kelch genommen? Stehen wir in der Taufe, womit Jesus von Gott getauft ist? Hat der Heilige Geist in uns die gleiche Einstellung bewirkt wie in dem Paulus? Der hat ja gesagt, ja wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe, und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig werde, damit ich zur Auferstehung aus den Toten gelange. Ja, ist es das, was die Leute erleben an uns? Dass wir um Christi willen alles eingebüßt haben, alles einzubüßen gewillt sind? Ist es das, was dem Vater an uns gefällt, in seinem Sohn? Oder haben wir uns mit den Ergebnissen seiner Leiden, Christi Leiden, begnügt und haben Christi Leiden für uns nie selber praktisch erfahren, weil wir uns leidensscheu immer wieder freigeschwommen haben in unseren Umständen, in der Gesellschaft. Was wollen wir denn gewinnen? Eine Ewigkeit mit dem, bei dem, der nie nach seiner Ehre strebte, sondern nach der des Vaters? Oder was wollen wir sonst gewinnen? Wonach streben wir? Streben wir nach der alles übertreffenden Erkenntnis Jesu Christi allein? In unserer täglichen Arbeit, in unserem körperlichen Zustand, in der Krankheit, in unseren Verhältnissen? Wirklich nach der Erkenntnis Jesu Christi allein? Denn das ist das Höchste und Seligste, was ein Mensch auf Erden erhalten kann, wohlgemerkt. Vielleicht bist du ein Mensch, der aufgeht in seiner Arbeit, um den Lohn deiner eigenen Zufriedenheit mit dir willen, als besonders arbeitsame Frau und Mutter, als besonders tüchtiger Familienvater, als emsiger Mitarbeiter im Reich Gottes. Und Gott soll dazu seinen Segen geben. Das erwartest du insgeheim. Wenn Gott dir das aber alles zerstören wird, wie wirst du dann reagieren? Denk an Hiob und andere. Schau an, was Gott vernichtet hat, vernichten musste, um des Seelenheils willen, er, der seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, um unserer sündigen Tüchtigkeit willen. Alles, was am Menschen hoch ist vor Gott, muss ja herunter in den Staub. Alles, was lärmt und prangt, fährt hinunter ins Totenreich, steht im Jesaja. Haben wir Jesu Kelch und Taufe akzeptiert? Aber vielleicht hört jetzt jemand zu, der sich so geistlich dünkt, dass er seine heilige Zeit für Gott überhaupt nur ungern mit schnöder Alltagsarbeit unterbricht, weil ihn dieselbe aus seinem gottseligen Zustand bringt, wie er meint. Du, weder den in sich selbst so tüchtigen noch den über allem alltäglichen geistlich hoch drüberstehenden wird sie zum bestimmenden Moment ihres Lebens werden, die alles übertreffende Erkenntnis Christi, sondern sie alle werden in ihrer geliebten Selbsterkenntnis gebunden bleiben. Es sei denn, Gott macht ihren Dünkel zunichte. Wer sich aber in der Praxis an die Brust schlägt und sagt, du Gott, sei du mir Sünder gnädig in deinem Sohn, dem wird sowohl Kelch als auch Taufe und die alles übertreffende Erkenntnis Jesu im Alltag, an jedem Tag des Heils, gereicht. Sehen wir deshalb jetzt hin auf Christus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Sehen wir immer wieder hinweg auf ihn, überall unser Tun und Denken und Sein. Zuerst ein bekanntes Wort aus Jesu Mund von ihm, der den Namen das Wort Gottes trägt, gesprochen am Tag des Heils zur angenehmen Zeit für den Blinden in Johannes 9. Dort sagt er, ich muss wirken, die Werke des, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Und mit diesem Wort, ich muss wirken, hat Jesus nicht nur ein jahrtausendealtes Vorurteil zerstört, das die Leiden der Betroffenen schier zur unentrinnbaren Hölle gemacht hat, indem er schon zuvor betont, es hat weder dieser noch seine Eltern gesündigt. Nein, noch mehr, schon mit diesem einen Wort verwandelt der wunderbare Herr das dunkle Tal des Elends in eine Vorhalle des Himmels. Als der Schöpfer und Richter drückt er damit aus, das Elend ist da, damit die Werke Gottes offenbar werden an den Elenden. Und da horch du jetzt her und nimm das jetzt persönlich. Du, ja du, an dir und deinem Elend sollen die Werke Gottes offenbar werden durch seinen Sohn. Und jetzt schau hin, sofort schickt er sich an, dem Blinden, der zitternd und bettelnd vor ihm steht, sein Wort in die Tat umzusetzen. Ich muss wirken, sagt er, und er beginnt zu wirken. Dieses Wort, ich muss wirken, das hat sein ganzes Erdenleben beherrscht, zusammen mit dem ersten Wort, ich muss sein in dem, was meines Vaters ist. Und du Christ, der da jetzt zuhört, hier hast du das gottgegebene Prinzip Jesu, das in dir, in deinem Erdenleben wirksam geworden sein muss, in der alles übertreffenden Erkenntnis Jesu Christi. Und das sind ja zwei Seiten derselben Medaille. Der Sohn muss wirken, weil er sein muss in dem, was seines Vaters ist. Und dieses Muss, Das ist kein äußeres Muss. Nein, es ist ein inneres Muss, so wie ein Liebender das eine tun und anderes lassen muss, weil er liebt. Nicht wahr? Und das Wirken Jesu, das ist ja der Wille des Vaters, mit ihm eins zu sein, das ist das Leben seines Lebens. Und es gilt für ihn, die Zeit auszukaufen. Er betont das deutlich, es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Ich muss wirken, die Werke des, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Unser Eingangswort aus dem 2. Korintherbrief, zur angenehmen Zeit habe ich dich erhört und am Tag des Heils dir geholfen, hat sich ja zuallererst auf ihn, auf den Sohn ganz allein bezogen, in Jesaja 49,8. Nun aber, in ihm gilt es auch uns, mit dem Zusatz, jetzt. Siehe, jetzt ist die angenehme Zeit, siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Für ihn galt es, in seinen Erdentagen die Zeit auszukaufen, denn in Kürze senkte sich ja die Todesnacht auf ihn herab. Jede Stunde haben sich die Anzeichen gemehrt dafür. Jede Stunde wurde die Feindschaft gegen ihn, den Sohn, ringsum ärger. Und wir stehen jetzt in einer Zeit, von der man generell das Gleiche behaupten kann, nicht wahr? Und deshalb betrifft es nun auch uns so. Es betrifft Christus in uns. Wirkt er aber jetzt nicht in uns, dann wird sich unsere Todesnacht eines Tages ohne ihn auf uns herniedersenken. Daher gilt es jetzt, in dieser angenehmen Zeit, jetzt am Tag des Heils, die Zeit auszukaufen. Die Zeichen der Feindschaft mehren sich bereits immens gegen Christus, ringsum, gegen nichts und niemand sonst so wie gegen Christus. Und damit auch gegen Christus in uns. Dann schauen wir uns nur um und ergreifen wir emsig jetzt das gut annehmbare Heil Gottes. Aber wie das seinerzeit für Christus auf Erden kein Grund war, die Arme sinken zu lassen, sondern treu und ernstlich zu wirken, so wird er auch heute in jedem wirken, der ihm treulich angehört, wie er sagt, ich und die Kinder, die Gott mir gegeben hat. Ich muss wirken. Und wo er gestanden ist, da wusste er sich hingestellt vom Vater. Das ist eine ganz wesentliche Erkenntnis für uns, die wir in Christus sind, nicht wahr? Christus war von dieser Tatsache absolut überzeugt. Wie könnte er heute in uns anders vorgehen, er, der sich nie verändert? Und eben dieses Bewusstsein, der Vater lässt mich nie alleine, denn ich tue alle Zeit, was ihm gefällt, dieses Bewusstsein hat ihn in seiner Schaffenskraft bewogen, immer mit ganzem Herzen bei der Sache zu sein und immer freudig zu bleiben dabei. Nehmen wir Gottes Wort ernst, nämlich Christus in euch, die Hoffnung auf die Herrlichkeit, und sehen wir unser Leben an, nämlich sein Leben in uns, wie Christus Gestalt gewinnt, schon Gestalt gewonnen hat in uns, es sei denn, wir wären unecht. In Hebräer 2 steht, du hast ihn ein wenig niedriger sein lassen als die Engel. Mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt und hast ihn gesetzt über die Werke deiner Hände. Alles hast du seinen Füßen unterworfen. Indem er ihm aber alles unterworfen hat, hat er nichts übrig gelassen, das ihm nicht unterworfen wäre. Jetzt sehen wir aber noch nicht, dass ihm alles unterworfen ist. Wir sehen aber Jesus. Denn er, vom Vater platziert, war alle Zeit gewillt, alles aufs Vollkommenste zu vollbringen, und er war gewillt, nicht zu verzagen. Trotz aller scheinbaren Misserfolge. Ich muss wirken. Und sein Wirken bestand darin, dass er unter den denkbar schwierigsten Verhältnissen ein vollkommenes, gottgemäßes Menschenleben dargestellt hat. Und schließlich dieses sein Leben als Sohn des Menschen, als ein heiliges, gottgefälliges Sühnopfer eingesetzt hat für die verlorene Welt. Nach oben hin war damit sein Lebenswerk ein ständiges Hingegebensein an den Vater. Nach unten hin war es ein Dienen an der Menschheit bis zum letzten Atemzug. Und wäre unser Leben anders, dann würde das eine Frage aufwerfen, weil Paulus doch betont, ich möchte ja ihn erkennen, Christus, und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig werde, damit ich zur Auferstehung aus den Toten gelange. Sehen wir deshalb noch etwas genauer hin auf ihn, unseren Durchbrecher in allem. Wenn wir auch von den 30 ersten Lebensjahren auf Erden von Jesus nur wenig wissen, wird uns doch berichtet, und zwar zweimal, dass er seinen Eltern untertan gewesen ist und dass er zugenommen hat an Alter, Weisheit und Gnade bei Gott und den Menschen. Das heißt, wir haben bei ihm eine vollkommen harmonische und ungetrübte Entwicklung vor uns. Auf jeder Stufe ist Christus, wie er sein soll, als Kind, als Knabe und als Jüngling. Kaum herangewachsen, wird er dann der Gehilfe seines Pflegevaters und nach dessen frühen Tod ist er der Versorger der Familie. Und bald heißt es nicht mehr von ihm der Sohn des Zimmermanns, sondern der Zimmermann. Eigentlich ist es der Wohnungsmacher. Beachten wir hier in seinem alltäglichen Leben ihn, den Durchbrecher, der vor uns heraufzieht in allen Belangen des Lebens. Wie steht in Micha 2,13, der Durchbrecher wird vor ihnen hinaufziehen, sie werden durchbrechen und zum Tor ein- und ausziehen. Ihr König wird vor ihnen hergehen und der Herr an ihrer Spitze. So ist es bei uns im Leben. Die Treue im Kleinen, im ganz Alltäglichen, das war seine Ehre vor dem himmlischen Vater. Die hat er ja später auch so ausdrücklich empfohlen, als er sagte, wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Sowohl in seiner Person als auch in all seinem Tun hat er seine absolute Treue im Kleinen erwiesen. In Wort und Tat eine einzige Einheit vor dem Vater und das im Nichtssein, als der Allerverachtetste und Unwerteste. Als der angekündigte Knecht Gottes hatte er diesen Stand ja definitiv einzunehmen. Jetzt kann wohl nur einer der wunderbaren Jesaja-Texte folgen, und zwar aus dem Kapitel 42. Siehe, das ist mein Knecht, den ich erhalte, mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt, er wird das Recht zu den Heiden hinaustragen. Er wird nicht schreien und kein Aufhebens machen, noch seine Stimme auf der Gasse hören lassen. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Wahrheitsgetreu wird er das Recht hervorbringen. Er wird nicht ermatten und nicht zusammenbrechen, bis er auf Erden das Recht gegründet hat und die Inseln werden auf seine Lehre warten. So spricht Gott, der Herr, der die Himmel schuf und ausspannte und die Erde ausbreitete samt ihrem Gewächs, der dem Volk auf ihr Odem gibt und den Geist denen, die hierauf wandeln. Ich, der Herr, habe dich berufen in Gerechtigkeit und ergreife dich bei deiner Hand. Und ich will dich behüten und dich zum Bund für das Volk setzen, zum Licht für die Heiden, dass du die Augen der Blinden öffnest, die Gebundenen aus dem Gefängnis führst und aus dem Kerker die, welche in der Finsternis sitzen. Es ist verwunderlich, wie weit mancher Christ von der Wesensart seines Herrn entfernt ist, die er für jeden von uns mit seinem Tod und seiner Auferstehung erworben hat, die durch seine Innewohnung in jedem Kind Gottes jetzt Gestalt gewinnen muss. Es heißt ja, denen gab er die Macht bzw. das Recht, Kinder Gottes zu sein. Und sein Wort in uns, ich muss wirken, das muss wirksam geworden sein, wo wir hingestellt sind, im Haushalt, im Büro, in der Werkstatt, in der Schule, im Krankenhaus, als Autor, als Ehemann, als Ehefrau, als Ältester im Dienen, als Gottes Hausgenosse und Mitarbeiter in seinem Weinberg. Der Unterschied zwischen Gottes Kind und Weltreligiösen ist leicht erkennbar, denn der Stolz, der kann jede Form, jedes Gewand tragen, kann jede Gestalt annehmen, nur die eine nicht, die des Christus. Als der Geringste, als der Diener von allen, die er gewesen ist, sowohl unter seinen Jüngern als auch unter der Menschheit generell. Er, der Knecht Gottes. Tüchtige, solide Qualitätsarbeit hat der Herr geleistet. Ohne jeglichen Aufhebens, ohne lautstarke Äußerung. Nie hat er etwas versprochen, was er nicht gehalten hat. Alles hat er gehalten, was er versprochen hatte, auch wenn es ihm schadete, wie im Psalm 15,4 steht, ob im Ansehen geschadet, ob in der Ehre, auch wenn es ihm den Schlaf raubte. Er, der Schöpfer, der sündlose Gottessohn, er hat sein Brot im Schweiß seines Angesichts gegessen. Und da waren Hütten zu errichten, da waren Erdhöhlen auszuhauen aus Stein, da waren Ställe zu bauen, aber kein Wort vernehmen wir davon, nur, dass er der Zimmermann gewesen ist. Und da steht in Markus 6, 3 dieses schöne Wort, ist er nicht der Zimmermann, fragen Sie. Und oh, wie habe ich gerade ich dieses praktische Wort Gottes so lieb. Wie hilfreich ist es doch, genau diese Aussage über meinen Herrn vor ihn, den Meister im Gebet, wieder bringen zu dürfen, zu allerlei Hilfe, dort, wo ich zu dumm bin, zu ungeschickt, zu unwissend und zu blind und zu wenig demütig. Jesu Art zu wirken muss allen lebendig ins Herz geschrieben sein, allen, die zu ihm gekommen sind und vielleicht bisher noch gejammert haben über die Schwielen an ihren Händen, die sich beklagen über ihre Arbeitsbedingungen. Wir sprechen davon ja jetzt nicht in Nordkorea hier, sondern in einem europäischen Land. Wir befinden uns nicht in einem Konzentrationslager, sondern dürfen hier arbeiten, in österreichischen Firmen, bei üblicherweise 14 Monatsgehältern und ebenso viel Pensionsbezügen, beziehungsweise im Dienst an der Familie, vor Gott, in Christus. Und die Schwielen an unseren Arbeiterhänden, die sind seit den Tagen Jesu geadelt. Wir dürfen sie mit Freuden tragen, in dem Bewusstsein, wie es Kolosser 3 sagt, alles, was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Denn ihr wisst, dass ihr von dem Herrn als Lohn das Erbe empfangen werdet. Ihr dient dem Herrn Christus. Unser Herr Jesus war sich seiner Aufgabe und Arbeit vor dem Vater immer bewusst. Unter den geringen Geschäften in Nazareth genauso wie in seinem himmlischen Beruf. Denn wer meint, dass der darauf folgende Dienst, in dem er dann 3 Jahre lang predigend, heilend, lehrend und wohltuend in seinem Volk umhergezogen ist, dass der leichter gewesen sei, der irrt gewaltig. Denn da sehen wir jetzt erst die Anspannung aller seiner geistigen und sittlichen Kräfte. Diese Anspannung war so gewaltig, dass Jesus, wie nie ein anderer, sie leiblicherweise nur betend und unter Ausschöpfung der Quellen Gottes durchführte. Praktisch war es ein 24-Stunden-Dienst. Das Wort Gottes lässt die Müdigkeit und die körperlichen Strapazen an einigen wenigen Stellen sogar durchblicken, zum Beispiel am Jakobsbrunnen in Johannes 4 und vor der Stillung des Sturms im Boot auf dem See Genezareth. Oder meinen wir, dass das tiefste Mitleiden dessen, der unsere Krankheit getragen hat, der mit fremden Jammer überschüttet worden ist, keine seelische Strapaz darstellte, dass der schier endlose Zug von Blinden und Lahmen, von Krüppeln und Aussätzigen, die zu ihm kamen, das Volk, das ihn drängte, der Tod der Kinder wie des Jairus sowie des königlichen Beamten und der Witwe zu nein, dass das alles spurlos vorübergeht an dem, der am Kreuz die ganze Sünde der Welt aller Zeiten wegtragen musste? Er musste wirken. Das war ihm alles schon bewusst vor Grundlegung der Welt. Was für eine Einstellung, doch dennoch zu kommen. Was für ein Wille, zu retten, zu tragen, zu heben. Ja, unser einer hat 3, 4 Arzttermine im Monat, wenn's hochkommt. Unser einer wird aber nicht fertig mit den Sorgen und Problemen der Mitmenschen, wenn sie uns bekannt gemacht werden. Lösen können wir ihre Herzen nicht von den Ängsten. Er ist mit allen unseren Problemen vertraut und rettet uns aus den Ängsten. Er allein. Am Christus her hat es nur so gewimmelt von Epileptikern, von Gehörlosen, von Besessenen, von Gebundenen, Verbogenen und von hochmütigen Theologen. Da meinen wir, die Schrift sagt umsonst in Hebräer 12, achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert? Ja, das wollen wir ja eben gerade tun. Auf ihn, ja auf ihn achten, hinwegschauen, auf ihn, auf den Mann Gottes, auf den Knecht Gottes, auf den Sohn Gottes, der keinen Schritt tun konnte, ohne dass ihm die ernstesten und bewegendsten Fragen vorgelegt wurden. Der überall umgeben war von Menschen, die ihn allesamt aber nicht verstanden haben, es sei denn, dass er den Elenden, den Armen von sich aus das Verständnis geöffnet hat. Er war auch von Menschen umgeben, die ihm dauernd feindlich gesinnt waren, die ihm gefährlich werden wollten, aber nicht konnten, bis er seinen Lauf vollendet hatte. Und die einen wollten ihn umbringen, und die anderen, seine Jünger, die wollten ihn abziehen von seinem Messiasweg. Überall haben sie gelauert mit ihren vielen schlauen, listigen Fallen und suchten ihn mit sich selbst in Widerspruch zu bringen. Das ist heute nicht anders. Ganz besonders die Theologen sind da emsig am Werk. Wir sind natürlich hier nicht in der Lage, auch nur einen Tag, nur ein einziges Tageswerk Jesu in seiner zermalmenden Schwere darzustellen. Aber was wir hier wollen und dürfen, ist staunend hinwegzuschauen auf ihn, uns anbetend niederzuwerfen vor dem Wort, vor dem Lebensprogramm unseres Durchbrechers: Ich muss wirken. Von Ferne verstehen wir, weshalb er oft in die Stille entflohen ist, in der Nacht hin zum Vater. Zum Teil war der Andrang der Menschen so groß, dass er draußen sein musste an einsamen Orten. Und sie kamen. Sie kamen von allen Seiten trotzdem zu ihm. Wir werden, wenn auch nur aus unserer Sicht, aber doch verstehen, dass er mitunter so hochgradig erregt war, dass die Seinen von ihm gesagt haben: Er ist von Sinnen. Wir verstehen allerdings sicher nicht, dass er bei all der übermenschlichen Arbeit und trotz der furchtbaren Anfechtungen niemals verzagt war. Der Vater hatte ihn gesandt. Das war der Grund für sein Wirken. Verzagen? Das wäre Sünde gewesen und hätte das Ende des gesamten Universums bedeutet. Denn der Vater hatte sein Vertrauen in den Sohn gesetzt und der Sohn in den Vater, und beide können eines nicht: lügen. Deshalb hatte sein schweres Werk Bestand in der Wahrheit, bis es vollendet worden war. Und der uns Erlösende, der im allerhöchsten Sinn herrliche Ruf hinaushalte, in alle Ewigkeit, in die Gegenwart, in die Vergangenheit und in die Zukunft, von dem, der da ist und der da war und der sein wird: Es ist vollbracht. Er hat gewirkt und er wirkt bis auf den heutigen Tag, wie der Vater. Wir aber verstehen noch etliches mehr nicht, nämlich, dass ihm nie eine Arbeit zu viel geworden ist und dass er sich niemals, weder bei Tag noch bei Nacht, geweigert hat zu helfen. Wir können niemals ermessen, wie perfekt er alles vollendet hat, bis ins kleinste Detail. Ja, dass er das Kleine und Geringe nie vergessen hat über dem Großen. Er vergisst nicht, die Brocken einsammeln zu lassen, nachdem er Tausende gespeist hat. Er vergisst nicht, den Jairus zu ermahnen, seiner Tochter zu essen zu geben, nachdem er sie von den Toten auferweckt hat. Und wenn sein Werk tausendmal vergeblich zu sein scheint, er verzagt nicht. Sein Werk ist ihm gelungen. Es musste ihm gelingen. Das war ja seit jeher notwendig. Seine Erhöhung auf Erden war die am Kreuz. Da hat er uns alle zu sich gezogen. Darum ist jetzt die angenehme Zeit, der Tag des Heils. Und das schließt jeden Alltag mit ein. Aber was für eine Energie unseres Retters, was für ein Überwinden, was für ein Sieg. Da steht in Jesaja 52, siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln, er wird erhoben sein, erhöht werden und sehr erhaben sein. Als aufmerksamen Bibelleser fällt uns aber auch deutlich auf, dass Jesu Wirken zunimmt, je näher es auf den Tod zugeht, nicht wahr? Bei uns Menschen bedeutet ein herannahendes, ein beginnendes Leiden oft das Ende unseres Wirkens. Bei Jesus war es gerade umgekehrt. Das sehen wir dazu weiter. Gerne heben wir ja den unendlichen Wert des Blutes unseres Herrn Jesus Christus hervor, im Gespräch, im Gebet, mit dem er die Sündenschuld der Welt bezahlt hat, ganz zu Recht. Und wir sehen in ihm völlig zu Recht unseren barmherzigen Hohepriester, der versucht worden ist in allem wie wir, in allem, aber ohne Sünde. Er versteht uns in allem und er bittet jetzt für uns. Ach, verweilen wir hier doch noch ein wenig. Sehen wir gerade auch in dieser Weise hinweg auf ihn, nämlich in dem, was er wie tut. Gerade in seinen höchsten Leiden feiert seine Seelsorge, und es gibt keine andere für uns Menschen, die wirklich hilft. Da feiert seine Seelsorge den höchsten Triumph. Denken wir an die Jünger im Abendmahlsaal, wie er ihnen die Füße wäscht, wie er das Gedächtnismahl einsetzt Und wie er dann über den Bach Kidron geht und das hohe priesterliche Gebet spricht, diese Symphonie der göttlichen Liebe, erklingt damit auf unserer Welt, wo er sagt, Vater, ich will, dass, wo ich bin, auch die bei mir sein, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Wir haben gelesen, wir sehen Jesus. Und bald darauf wirft er sich auf die Erde, in Gethsemane. Ja, was für ein Moment. Und verlieren wir ihn gerade hier nicht, als unseren Durchbrecher aus den Augen, gerade wenn und weil sein edles Angesicht den Boden berührt. Und dann vom Kreuz herab, mitten unter unsäglichen Schmerzen, als seine Mutter zusehen muss, wie die Soldaten das loswerfen um seinen blutbefleckten Leibrock, da kommt von seinem zerschlagenen Angesicht her das Wort seiner Seelsorge für ihr zerrissenes Mutterherz. Frau, siehe dein Sohn. Und zu seinem Jünger Johannes, siehe deine Mutter. Und von da an nahm der sie zu sich. Jesus wusste zu jeder Zeit, und er weiß auch heute, jetzt, was die, die um ihn sind, nötig haben, um gerettet zu werden, mitten in ihren seelischen Nöten. Das heilsame Jetzt, war es nicht in seiner Gegenwart immer da? Und ist das heute anders? Nichts hat er übersehen, vor nichts ist er zurückgewichen, alles hat er wohlgemacht. Schwere Arbeit war das, vom ersten bis zum letzten Augenblick seines irdischen Daseins. Als Durchbrecher dient er noch allen Verzagten in ihren Gedanken und Befürchtungen. Und nach der tiefsten Stelle seines Dienstes in Gethsemane, wo er betrübt war bis an den Tod, da erhebt er sich wieder, geht seinem Verräter entgegen, redet freundlich mit ihm, geht den Häschern entgegen, befiehlt ihnen, dass sie die Seinen gehen lassen sollen, dämpft den Eifer des Petrus, der mit dem Schwert reinschlagt, und heilt dem verletzten Malchus auf der Stelle das Ohr. Und das alles kurz vor seiner Verhaftung und Misshandlung und seinem Tod für uns. Im vollen Bewusstsein der folgenschweren Konsequenz des Wortes, lasst uns Menschen machen. Das ist Gottes Arbeiter. Das ist der Knecht Gottes. Ihm gelingt es, sagt das Wort Gottes. Und es ist gelungen. Bis in seinen letzten Atemzug hinein gilt für ihn das Wort, ich muss wirken. Und sein ganzes Leben war ein unausgesetztes Wirken, ebenso harmonisch wie auch angestrengt. Das ist unser Herr, der zu uns sagt, bleibt in mir und ich in euch, unser Durchbrecher. Du, da muss sich doch etwas verändert haben in dir und mir, wenn dieser, unser Herr, in uns Gestalt gewonnen hat, nicht wahr? Und wo nicht, haben wir ein großes Problem, schlussendlich ein ewiges Problem. Nicht aber, dass wir jetzt die Betriebsamkeit erhöhen sollten von uns aus. Nein, es muss die Wesensart Christi sein, ihr selbst und sein Geist, der in dir und mir Gestalt gewinnt zum Dienst an den Menschen vor Gott in Christus. Meine Kinder, so lässt der Heilige Geist den Paulus schreiben an die emsigen Galater, meine Kinder, um die ich noch einmal Geburtswehen leide, bis Christus in euch Gestalt gewinnt. Gottes Reich ist ein inwendiges Reich. Hier gelten seine Grundsätze, unter anderem folgende. Wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Oder mir, sagt Paulus, dem Allergeringsten unter allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, unter den Heiden den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen. Und an die Korinther schreibt er, denn ich bin der Geringste von den Aposteln, der ich nicht wert bin, ein Apostel zu heißen. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, und seine Gnade, die er an mir erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe mehr gearbeitet als sie alle, jedoch nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Und dann an die Thessalonicher schreibt er, wir haben auch nicht umsonst bei jemand Brot gegessen, sondern mit Mühe und Anstrengung haben wir Tag und Nacht gearbeitet, um niemand von euch zur Last zu fallen. Wo diese Grundsätze gelten und wo und weil unser Durchbrecher und Herr uns da nicht nur vorangegangen ist in seinem arbeitsreichen Wirken, sondern da auch sein Leben gelassen hat, da haben wir durch seine Auferstehung das neue Leben gewonnen, indem er jetzt in uns Gestalt gewinnen und zum Guten herrschen will, führt er das Schöpfungsprinzip neu aus. Es kommt durch sein Wirken zum Werden. Neues ist geworden, alles ist neu geworden in denen, die das Wirken des Gottessohnes wirklich angenommen haben. In ihm, so lautet der Anfang der neuen Schöpfung. Und jeder von uns ist darin so viel, als er vor Gott ist, nicht mehr und nicht weniger. Lebendig durften wir werden durch Jesu Wirken, nicht nur für die zukünftige Zeit, sondern hier schon, um praktisch Zeugnis zu geben vom Heilswillen Gottes für diese Welt. Was Menschen aus uns machen, ob sie uns mit Orden behängen oder uns mit Kot bewerfen, ist für die Ewigkeit völlig gleichgültig. Gott sieht dein und mein Herz an. Er schaut, ob er an uns ein Gefäß findet, in das er den Reichtum seiner Gnade und Herrlichkeit in Christus ausschütten kann. Und was wir mitgebracht haben auf die Welt, ist genauso wenig von Bedeutung wie das, was wir gelten vor der Welt. Auch unser irdischer Beruf ändert daran nichts. Die Frage ist ja vielmehr, ob wir in Gottes Schule gehorsam sind und nach seinem Willen umgestaltet worden sind in das Bild seines Sohnes. Wir müssen das werden, was Gott aus uns machen will, sonst ist alles verloren. Unter der Hülle unserer alten Hütte muss der neue Mensch gebildet worden sein, der den Charakter der Ewigkeit hat. Genau das haben wir von Gott empfangen. Auf dieser Welt ist alles sehr kompliziert, besonders für die Kinder des Lichts. Und die Welt wird noch komplizierter werden. Keine Generation hat das so verspürt wie heute. Aber das Reich Gottes ist anders. Es gibt unter dem Himmel nichts, das einfacher ist wie deine Beziehung zu Gott, wenn sie in Christus besteht. Das ist das Normale. Nichts, gar nichts ist so einfach und unkompliziert wie deine Beziehung zu Gott in Christus. Christus ist Gottes unaussprechliche Gabe für dich und mich. Und Christus in euch ist nicht nur das Resultat von Jesu Wirken, sondern das ist auch die Basis für jedes Gotteskind im Alltag. Und die wirkt sich aus im Dienen für Gott und die Menschen, in der Treue des Christus und in seiner Geduld, Kraft und Ausdauer. Hebräer 12 sagt uns darum, richtet wieder auf die schlaff gewordenen Hände und die erlahmten Knie und macht gerade Bahnen für eure Füße, damit das Lahme nicht vom Weg abkommt, sondern vielmehr geheilt wird. Jagt nach dem Frieden mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Christus in euch, das ist keine fromme Redensart, sondern ein sich erfüllendes Gotteswort. Es wird deine und meine Tritte einsenken in die Fußtapfen Jesu, wenn wir bleiben. Im Römerbrief steht im Kapitel 6, wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Und im 1. Johannesbrief steht, denn gleich wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Was ist wohl die beste Predigt? Was ist die beste Evangelisation? Was ist das beste Zeugnis für Gott? Ein von Gott geliebtes Gotteskind, das die Menschen liebt, weil Gott sie liebt. Ein Gotteskind, in dem Christus unverhindert am Wirken ist im Alltag. Nicht der Christenmensch selber, sondern Christus in uns. Unser Herr und Meister, der in uns Gestalt gewonnen hat, das ist eine gewaltige Predigt. Alles anderweitige Getue und Gerede ist dagegen von übel. Solch ein Mensch, solch ein Gotteskind bleibt allemal am Wirken, ganz still, ganz ohne Lärm und Prangen, solange es Gottes Tag des Heils noch gibt. Nicht im eigenen Scheinwerferlicht, nicht im künstlichen Lichtkegel von Menschen oder für Menschen, denn ein Lichtkegel, der zeigt immer nur einen Ausschnitt, lenkt die Aufmerksamkeit nur auf etwas Gewünschtes, Bestimmtes, Menschliches. Nein, Gottes Tageslicht beleuchtet alles mit. Unseren gesamten Alltag, das gesamte Umfeld, auch wenn vieles davon unangenehm erscheint. In Johannes 9 noch einmal das Wort, ich muss die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Wer im Licht wandelt vor Gott, in Christus, dem ist dann auch vor der kommenden Nacht nicht bange. Er weiß sich ja geborgen in ihm. Und dafür zeigt der Herr, unser Durchbrecher, sein tiefes, hohepriesterliches Verständnis, wenn in Jesaja 50, 10 steht, wer unter euch fürchtet den Herrn, Wer gehorcht der Stimme seines Knechtes? Wenn er im Finstern wandelt und ihm kein Licht scheint, so vertraue er auf den Namen des Herrn und halte sich an seinen Gott. Versagen, Finsternis, Unvermögen, das ist alles kein Grund, zurückzuweichen. Denn das Heil unserer Seele wird immer wieder hergestellt, wenn wir hinwegschauen auf Christus, auf seine Person, auf seine Vortrefflichkeit, auf seine Kostbarkeit und seine Schönheit vor Gott. Unser Durchbrecher ist der Wirkende in seinem Überwinderleben in uns. Amen. Amen.